Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Kuxkaiders e.V. Mein Name ist Kilian Evert und ich habe heute in der ersten Folge auch das erste Mitglied vom Verein hier, ein Gründungsmitglied. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo Kilian. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Mein Name ist George, aber eigentlich kennen mich einfach alle nur als Zippe. Und ja, ich glaube, ich bin hier so einer von den ersten im Verein gewesen. Ich bin hier relativ lange schon am Strand, am Kiten und ja, freue mich, dass du mich heute zum Podcast oder zum Interview eingeladen hast.
Ja, genau. Das ist auch mit der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich habe mich natürlich gefragt, wen kannst du einladen als erstes. Und lustigerweise hast du ja auch im Verein, oder was heißt lustigerweise, du hast ja die Nummer 1, also Gründungsmitglied. Und ich meine, der Verein ist ja jetzt auch schon knapp 20 Jahre alt und Kiten ja auch nicht so alt ist. Würde ich mal behaupten, dass du auch die Anfänge vom Kiten mitbekommen hast. Und da würde mich natürlich interessieren, wie das hier so ein bisschen losgegangen ist.
Ja, tatsächlich ist das mit dem Kiten, Kitesurfsport ist noch ein relativ junger Sport, obwohl es den jetzt nun auch seit 20 Jahren gibt. Ich selber habe jetzt mit dem Kiten seit 1999 zu tun. Ja, wie kam es dazu? Ich bin damals, als ich mich noch mit dem Windsurfen probiert habe, witzigerweise durch Zufall auf Helgoland gewesen, wo der erste internationale Kitesurf-Wettkampf stattgefunden hat. Das war der Pro Jam 2000. Damals gab es auf der ganzen Welt nur eine Handvoll von Kitesurfern. Die waren alle auf Helgoland vertreten. Und als ich da vom Schiff gestiegen bin und die da gesehen habe, dachte ich, Alter, was geht da ab? Die können fliegen. Also ich habe das vorher noch nie gesehen. Und damit war das Thema Windsurfen eigentlich komplett gegessen. Ich habe mich so schnell wie möglich drum gekümmert, wie kann man das lernen? Und ja, witzigerweise ist dann ein, zwei Tage später bei der Ausstrahlung von Eurosport ein Name gefallen, der gar nicht mal so weit, oder so aus meiner Gegend kam. Und dann habe ich alles, versucht, um diesen Menschen kennenzulernen. Und ja, mit dem habe ich dann auch ganz viele Jahre zusammen im Kitesurfen verbracht. Wir haben später gemeinsam eine Kitesurfschule gegründet. Wir haben einen Verein gegründet. Und ich kann schon sagen, dass das über viele Jahre auch mein bester Freund war.
Ja, interessant. Also 2000, der erste große Kitesurf-Wettbewerb auf Helgoland. Jetzt hast du ja natürlich gesagt, dass ihr da schon dann später eine Kiteschule gegründet habt. Aber so die Anfänge vom Kiten, also wenn ich mir da Videos anschaue, dann tun mir die Knochen schon ein bisschen weh. Also da sind ja die Crashes, die Sicherheitssysteme, das ist ja alles nicht so, wie man es heute kennt. Also ein bisschen hat es ja eben schon im Vorgespräch erzählt. Vielleicht magst du ja nochmal vorstellen, wie das so losging. Also hast du ja gesagt, Trapeze waren noch nicht so wirklich da.
Ja, das ist richtig. Erstmal muss man ganz klar sagen, dass die Kites, die damals benutzt waren, natürlich ganz anders waren als die Kites, die es heute gab oder heute gibt. Die Sicherheitssysteme waren ganz anders. Also früher muss man sich vorstellen, dass es halt kaum Notauslösesysteme gab. Oder wenn es welche gab, war es immer die Frage, funktionieren die auch? Die Kites waren damals halt tatsächlich wirklich noch, ja, aus heutiger Sicht waren sie wirklich, wirklich schlecht. Also wenn der Schirm halt stabil über dir stand, dann konnte er auch einfach mal mit einem Front- oder Backstall einfach runterfallen, ohne dass es halt dafür irgendwie einen Grund gab. Die Schirme waren halt eben einfach nicht gut. Aber wie gesagt, es gab ja damals, eigentlich auch nur zwei Hersteller, Vipica und Nash, also so für die etwas größer werdende Masse. Also die Auswahl war da jetzt noch nicht so riesig. Aber ich sag mal, mit den Jahren ist die Auswahl ja größer geworden, das Material ist besser geworden und heute kann man eigentlich sagen, dass der Kitesport tatsächlich relativ sicher zu erlernen ist. Da muss man sich das einfach so vorstellen, dass eine bekannte große Firma damals mit dem Slogan geworben hat, dass für 99,9% der Weltbevölkerung Kitesurfen der falsche Sport ist. Und heute wirbt die Branche einfach damit, dass Kitesurfen jeder lernen kann. Und genau, Das kann ich auch eben einfach nur bestätigen.
Was war denn dein erster Kite? Weißt du das noch?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich als ersten Kite einen Seaquad von Peter Lynn hatte. Das war tatsächlich noch ein Stabdrachen. Und der hat auch keine Lenkstange, sondern halt solche Handles.
Und also ganze Kraft auf den Händen, nicht wie heute mit.
Genau, und da gab es halt damals auch kein Trapez, sondern nur einen Rückengurt. Der war relativ trickreich zu fliegen. Also wenn man den zu schnell ans Windfensterrand geflogen ist, dann ist der auch einfach runtergefallen. Und mit Schwimmfähigkeit im Wasser, da braucht mir gar nicht drüber reden. Und dann bin ich aber relativ bald so an meinen ersten Tube-Kite, also diese Kites zum Aufblasen, gekommen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, damals gab es halt eben nur die Firma Vipica und Nash. Und Da habe ich dann damals tatsächlich von so einer Messe, der Sport war relativ neu, so ein Nash-Kite bekommen. Für horrendes Geld. Damals war ich auch noch Schüler und habe echt wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit ich so einen Teil kriege. Also quasi.
Also selber noch Schüler oder Kitesurf-Schüler?
Nee, selber noch Schüler gewesen, okay. Quasi. Oder Ausbildung, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und habe mich da absolut in kalkulierte Armut gestürzt und wirklich alles gegeben, damit ich irgendwie an so einen Kite rankam. Und ja, genau, das waren so die Anfänge.
Okay, du hattest ja gesagt, also Quick Release gab es damals so semi. Also es gab Quick Releases, ob die funktioniert haben, war dann eher so ja, Glückssache, sag ich mal, ne?
Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass die Hersteller auch tatsächlich erst die Notwendigkeit erkannt haben, ein gutes Quick Release auf den Markt zu bringen, nachdem es damals halt einen folgenschweren Unfall gab. Da habe ich dir ja im Vorfeld schon über die Silke Gold Stiftung erzählt. Und zwar ist es ja damals dann eben, ich sag mal, auf der Fischland-Darstour zu einem Unfall gekommen, bei dem Silke Gold später verstorben ist. Und die Eltern haben daraufhin die Silke Gold Stiftung gegründet mit dem Ziel, ja, dass zukünftige Kite-Marken, die dann entstehen werden und auf den Markt kommen, halt tatsächlich auch ein wirklich funktionierendes Quick Release haben, dass solche Unfälle einfach nicht nochmal passieren. Und heute ist es tatsächlich so, dass jedes Jahr leichte Veränderungen bei den Marken auftauchen, aber tatsächlich muss man sagen, dass es kaum noch schlechte oder nicht funktionierende Quick Releases gibt. Also von daher gesehen ist das Kitenlernen heute wirklich sicher geworden.
Ja, ich glaube, mittlerweile sind die Releases ja sogar genormt, ne, dass die bei so und so viel Druck auslösen müssen.
Genau, da gibt es richtig Datenerhebungen zu. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Also als ich angefangen habe, da haben wir uns zum Teil noch mit Karabinerhaken am Trapez festgemacht. Da wäre halt ein Rauskommen aus diesem Trapez halt schier unmöglich gewesen. Aber damals, wie gesagt, das war alles noch ein bisschen abenteuerorientierter. Und natürlich ist das so, je mehr dieser Sport den Massen oder der breiten Bevölkerung zugänglich wurde, desto mehr musste dann tatsächlich natürlich auch passieren, was natürlich auch die Qualität der Notauslösesysteme angeht. Und am Ende natürlich dann der tragische Unfall von Silke hat dann dazu geführt, dass heute das wirklich eins der wichtigsten Spezifikationen ist, wenn so ein Kite auf den Markt kommt, wie gut ist das Auslösesystem und bei wie viel Kilo Auslösekraft löst so ein Teil halt aus.
Mhm. Gut, sagtest, damals war das alles ein bisschen abenteuerreicher. Ne? Wie waren denn so die ersten Sessions von dir? Also du hast gesagt, du bist ja dann zu, wenn ich jetzt mal so sagen darf, einer deutschen Größe quasi hinspaziert, hast gesagt, so, ich will jetzt Kiten lernen.
Ja.
Wie lief das ab?
Also tatsächlich ist das so, nicht nur eine deutsche Größe, sondern er war tatsächlich, wie gesagt, einer von den wenigen Kitesurfern überhaupt in Deutschland damals. Also wie gesagt, also meine ersten Tage so am Strand, als ich mich mit dem Kitesurfen befasst habe, da gab es bei uns höchstens 3 oder 4 Kitesurfer. Und Leute, die später auch jahrelang zu unserer Clique dazugehört haben, waren zu der Zeit halt noch eingefleischte Windsurfer. Und es war tatsächlich damals so, dass wenn wir Kitesurfer an den Strand gekommen sind, wir 2, 3 Leute, dann waren wir schon eher so ein bisschen so die neumodische Randerscheinung, während damals eben einfach das Windsurfen noch, ich sag mal, viel gängiger war. Es war auch einfach so, dass es gab damals halt auch keine wirkliche Kitesurf-Schule. Das gab es alles nicht. Das heißt, wir mussten uns das alles selber beibringen. Das heißt also Höhe laufen, also dieses wirklich Kurs am Wind laufen. Das war damals eher so ein Zufallsprodukt. Und wir haben damals tatsächlich auch lange gebraucht, bis das mit dem Kitesurfen wirklich gut geklappt hat. Also mit dem Hin- und Herfahren und Höhe halten. Weil wie gesagt, es gab damals eben keine Schulen, die einem das gezeigt haben. Es gab weder Leute, die genügend Erfahrung für so eine Schule hatten. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann ja mit besagtem Kumpel dann eine der ersten Kitesurf-Schulen in Deutschland dann damals gegründet habe. Und ja, beziehungsweise er hat die gegründet. Ich habe dann, wie gesagt, meinen Input dazu beigetragen. Aber es war halt eben tatsächlich so, erstens, es gab ganz wenig Kitesurfer. Zweitens, wenn sie dann irgendwie gerade ausgefahren sind, dann sind die Leute am Strand ausgerastet und haben Beifall geklatscht. Und die dachten halt, wir fahren mit dem Fallschirm. Das war halt natürlich immer unheimlich spektakulär. Und dementsprechend viel Anziehungskraft hatte das Ganze. Das heißt also, wenn wir unsere Schirme ausgepackt haben, dann sind die Windsurfer mal so ein bisschen beiseite gegangen, weil die gar nicht wussten, was haben die Typen da jetzt vor. Und die Leute sind am Strand halt stehen geblieben, weil die dachten, ey, Wahnsinn, ey, die packen jetzt hier irgendwelche Fallschirme aus. Ja, so war das am Anfang.
Also würdest du auch sagen, dass wahrscheinlich so die ersten Kitesurfer alle vom Windsurfen kamen hier in Deutschland oder viele?
Ja, es ist tatsächlich so, dass mein Kumpel, also der Ron Reimers, tatsächlich vorher passionierter Buggyfahrer war. Also das war halt ein Mensch, der halt tatsächlich schon, ich sag mal, ganz aktiv vorher im Drachensport aktiv war. Und er hat einfach tatsächlich nur das Medium gewechselt, ja, irgendwie von so einem Buggy an Land dann quasi auf so ein Brett. Das war für ihn jetzt natürlich irgendwie ein Katzensprung und dementsprechend gut ist der natürlich gefahren, weil der hatte natürlich schon super viel Erfahrung. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass die meisten Kitesurfer dann auf jeden Fall von den Windsurfern kamen. Also die Windsurfer haben das schon eine Zeit lang mit Skepsis betrachtet, haben dann aber sehr schnell gesehen, dass wir mit weniger Material relativ zügiger auf dem Wasser sind und auch eindeutig viel länger Spaß haben. Weil so ein Windsurfer mit seiner ganzen Ausrüstung, mit den langen Finnen, der muss zum Beispiel das Tidenrevier in Cuxhaven nehmen, ja, in Salenburg. Für den ist so, ich sag mal, 2 Stunden nach Hochwasser für den Schluss, weil das Wasser halt eben einfach zu flach wird. Und als Kitesurfer ist es einfach so, das weißt du selber, du bist ja auch Kitesurfer, kann man also noch ganz bequem fahren, wenn man genügend Wind hat, wenn man 15 cm Wassertiefe hat. 15 bis 20 cm reicht eigentlich locker, wenn man erfahrener Surfer ist. Kitesurfer und für einen Windsurfer ist da natürlich schon lange Feierabend. Und dementsprechend wurde das dann halt immer mehr, dass dann so der nächste Windsurfer dann da stand und sagt, hey Mensch, kannst du mir das mal zeigen und wie geht das? Und das ging dann so weit, dass wir dann, ja, heute kaum noch Windsurfer haben, sondern eigentlich wird der Wind- und Wassersport, zumindest bei uns in Cuxhaven, eigentlich durch das Kitesurfen dominiert.
Sieht man ja auch so. Also heute habe ich, glaube ich, keinen einzigen Windsurfer auf dem Wasser gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und du hast ja auch gesagt, ihr habt dann, oder Ron hat eine Kiteschule gegründet, du hast dann Input gegeben. Das heißt, vorher gab es hier ja auch nur Windsurfschulen, ne? Cuxkite hieß die Windsurfschule, die Kitesurfschule, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
Ja, genau. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie wir damals auf den Bolzen gekommen sind. Aber tatsächlich, wie schon erwähnt, Ron war ja immer schon ein findiges Kerlchen. Und irgendwann stand das mal im Raum irgendwie, ob wir nicht mal so eine Kitesurf-Schule gründen wollten. Und er hatte halt eben das Kapital. Ich habe dann halt die Manpower gestellt, so nenne ich das einfach mal. Und eigentlich ist dieses Cuxkite-Projekt recht erfolgreich geworden. Mag vielleicht auch mit dem Namen Cuxkite zusammenhängen, weil es ja damit auch gleich einen direkten Zusammenhang oder einen Bezug zu unserem Heimat- oder Homespot gab. Und vielleicht auch, weil zur selben Zeit, ja jetzt vor gut 20 Jahren, auch der örtliche Verein entstanden ist, den wir dann auch mit 2, 3, 4, 5 also Freunden gegründet haben, aus bestimmten Gründen. Aber man muss halt eben sagen, dass die Schule Cuxkite von Anfang an sehr viel Support hatte und auch sehr viel, ja, sehr viele Sympathien bei den örtlichen Surfern, weil das eben eine Schule war, die jemand gegründet hat, der das war halt einer von uns und dementsprechend hatten wir es relativ leicht. Es gab damals schon eine Windsurfschule in Cuxhaven, die zu der Zeit noch so leichte Zweifel daran hatte, ob sich das Kitesurfen so wirklich durchsetzen wird. Mhm. Aber auch diese Schule hat jetzt ganz viele Jahre hauptsächlich als Kerngeschäft eben die Kitesurfschulung gehabt.
Genau, gibt es ja bis heute noch die Schule, ne?
Genau, richtig.
Also ihr wart eigentlich damals so ein Haufen Freunde. Das ist ja jetzt, ich meine, der Verein hat ja jetzt bald, ich glaube, 200-300 Mitglieder. Ja. 200 Mitglieder fast. Ist ja damals, wie du sagst, mit 5, 6 Leuten ganz klein angefangen und hat sich dann ja auch, also wenn ich jetzt überlege, wenn ich in den Verein reingucke, die kommen ja teilweise aus Bayern, aus Berlin, sonst woher. Das hat sich damals wahrscheinlich eher so auf Nord- und Ostsee beschränkt, ne?
Eigentlich hat sich das tatsächlich fast nur auf Cuxhaven und Umkreis beschränkt. Und zwar die Entstehung des Vereins ist darauf zurückzuführen, dass wir natürlich mit unseren Schirmen für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und natürlich kam dann irgendwann auch seitens der Kurverwaltung, seitens der Stadt die Frage, was ist denn das? Ist das ein Wassersport? Ist das ein Flugsport? Wie gefährlich ist das? Und während man damals eben von der behördlichen Seite eben versucht hat, das Ganze überhaupt erstmal einzuordnen, haben wir 3, 4 Leute, die dann eh schon immer miteinander rumhingen, gesagt, hey Mensch, da müssen wir was machen, bevor da die Schranken runterfallen. Da gibt es ja bestimmte Paragraphen, die dir über das Vereinsrecht eben zusichern, das Recht auf freie Vereinsausübung. Und so haben wir uns dann damals zusammengetan, einen gemeinnützigen Verein gegründet unter dem Namen Cuxkiters e.V. Und einfach nur, um den Sport zu sichern, dass wir dort von behördlicher Seite irgendwie nicht abgewürgt werden. Und wie du weißt, ist das ja auch heute wieder ein relativ aktuelles Thema. Aber grundsätzlich waren das erstmal so die Anfänge des Vereins und auch damals der Kitesurfschule.
Aber wie kann ich mir das denn damals vorstellen? Also seid ihr dann einfach, ich sag jetzt einfach mal, nach Dunlandstrand gegangen, habt da euren Kite aufgebaut und seid rausgegangen, wo ihr wolltet? Oder gab es damals schon Reviere irgendwie für die Windsurfer?
Also tatsächlich ist es so, dass früher, sagt man ja mal gerne, immer alles besser war. Und natürlich ist es so, dass die Windrichtungen das einfach vorgeben, dass, ich sag mal, zu 80% Salenburg eigentlich unser Hauptspot ist, bei Südwest bis West. Aber wir haben damals zum Beispiel auch ganz tolle Reviere gehabt, zum Beispiel in Döse und bis heute auch Kugelbake. Aber ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, dass ich bis vor, ich sag mal, 10 Jahren vielleicht auch regelmäßig halt in Dun und Döse an den Strand gegangen bin zum Kiten. Und da gab es halt keine Restriktionen. Ne? Da war das eben ganz einfach so, aha, da kommen jetzt die Kitesurfer. Wir waren froh, dass wir halt einen ganz tollen Spot hatten. Es gibt ja auch dieses Waldfreibad oder dieses Freibad Steimane.
Ja,
das war damals mit unserer Klick halt ein toller Anlaufpunkt. Und ich kann mich halt an tolle Zeiten erinnern, dass wir dort dann immer mit einer Kolonne hingefahren sind. Wir sind dort dann surfen gegangen und haben abends dann Wagenburgen gebaut und haben dann da grillenderweise halt irgendwie den Abend gemeinsam verbracht und sind am nächsten Morgen in unseren Bullis aufgewacht und sind wieder surfen gegangen. Das waren sicherlich somit die tollsten Zeiten im Verein, beziehungsweise auch in unserer Clique, weil es war damals so, dass der Verein tatsächlich erstmal hauptsächlich aus unserer Clique bestand.
Ja.
Jeder kannte sich und jeder, der neu zukam, war immer herzlich willkommen. Und ich glaube, das ist bis heute auch so ein bisschen der Spirit geblieben, so irgendwie, dass man eigentlich immer signalisiert hat, dass jeder willkommen ist und dass wir halt eben eine große Clique sind. Und ich glaube halt, das ist das, was den Verein auch ein bisschen ausmacht. Es gibt natürlich mittlerweile auch andere Vereine an der Ostsee und sonst wo. Aber ich glaube, der große Vorteil bei uns ist einfach, dass die Clique sich halt immer zu den Hochwasserzeiten am Strand getroffen hat. Also das heißt, man ist sich immer über den Weg gelaufen.
Ja.
Und irgendwann war die Clique halt so toll, dass wir, auch wenn kein Hochwasser war, beziehungsweise wenn die Tiden an dem Tag nicht gestimmt haben oder wenn jetzt auch kein Wind war, dass diese Clique halt fast jeden Tag miteinander zusammen rumhing. Also im besten Falle kann man sich das vorstellen, wie wenn man sich jetzt diese alte Fernsehserie von früher Gegen den Wind anguckt mit Hardy Krüger Junior und wie sie alle hießen. Aber tatsächlich, das ist jetzt kein Kitsch, sondern unsere Clique war damals halt wirklich genau so. Das waren ja halt echt tolle Zeiten.
Ja, glaube ich. Also das kann man sich ja heute, glaube ich, schlecht vorstellen. Also außer jetzt vielleicht beim Hängt ihn höher, dass da mehrere Bullis am Strand übernachten, Lagerfeuer machen, grillen und so. Das ist ja heute, ich sag mal, ein bisschen totreglementiert. Das kann man sich ja nicht wirklich vorstellen.
Ja, ja.
Ja, jetzt habe ich es selber schon angesprochen. Hängt ihn höher. Das war ja auch so, ich sag mal, einer der ersten Contests in Deutschland. Ne? Also wenn für die, die es nicht kennen, Hängt ihn höher ist ja hier ein Hochsprung-Contest, wird ja regelmäßig, letztes Jahr natürlich nicht, aber sonst jährlich in Cuxhaven ausgetragen. 50 oder 60, ich weiß gerade nicht, Teilnehmer machen da mit. Ja, vielleicht, da steckt es ja auch ein bisschen mit drin, sag ich mal, ne, in den Anfängen.
Also, es ist so, dass es vor dem Hängt ihn höher schon den einen oder anderen Surfwettkampf gab oder Kitesurfwettkampf. Zum Beispiel ein ganz tolles Event war die Johnny Love Air Show.
Johnny Love Air.
Genau.
Okay.
Und zwar ist es so, dass es damals in Wilhelmshaven ein paar ganz gute Fahrer gab, unter anderem Joost Backhaus und also ein paar Leute, die damals schon zur Prominenz gehört haben. Dann gab es den Stefan Püttlik, der hat das Ganze damals dann ins Leben gerufen, diese Johnny Love Air Show. Und dort war dann in Ruxil ein relativ großer Wettkampf. Mhm. Da konnte man dann schon immer so ein bisschen Wettkampf-Flair schnuppern. Und irgendwann in der Zeit ist dann auch die Kitesurf-Trophy entstanden, das heißt also die deutsche Meisterschaft im Kitesurfen. Dann gab es damals auch noch ein paar Jahre später die Fischland-Dars-Tour. Aber das
war ja halt auch dieser Unfall passiert.
Genau, da, wo der Unfall auch mit Silke passiert ist. Aber man muss halt eben einfach sagen, dass das immer schon sehr leistungsorientierte Wettkämpfe waren. Und irgendwann kam dann diese Idee, dass man halt einen Contest mal ins Leben ruft, bei dem es halt nicht um Preisgelder ging, bei dem man jetzt nicht hochprofessioneller Fahrer sein muss, halt einfach ein Wettkampf, bei dem jeder an den Start gehen konnte, selbst wenn man halt keinen Sponsor hatte.
Mhm.
Und die Idee dahinter war eigentlich ganz witzig. Und zwar gab es damals eben neben dem Oase Kitesurf Forum damals noch das Forum Kitesurf in Kiel. Und das war immer ganz witzig, weil da haben sich dann die Nordsee-Kiter und die Ostsee-Kiter immer so ein bisschen gepiesackt, sag ich mal, wer denn eigentlich höher springt, und für die waren wir immer nur die Schlickrutscher. Und tatsächlich kann ich mich noch an den Nils erinnern, der kam vom Meldorfer Speicherkrug, und irgendwann haben wir dann mal in so einer Diskussionsrunde gesagt, so, jetzt treffen uns alle, jetzt springen wir das aus, wer die besseren Kitesurfer sind. Und haben gesagt, es gibt nur eine Disziplin, das ist so hoch und weit wie möglich, haben das Ganze hängt in höher genannt. Der erste Lauf sollte dann bei uns in Cuxhaven stattfinden und der zweite Lauf dann halt an der Ostsee. Haben dann einen Rundruf gestartet, es gab sogar auch einen ganz witzigen Flyer, den kann man heute auf unserer Vereinsseite auch irgendwo noch sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall war die Resonanz bombastisch, das Wetter war super, das heißt also, es war warm, es war Sonne, das Einzige, was nicht da war, war Wind. Und weil der Nilse damals bei Bacardi gearbeitet hat, hat der palettenweise von irgendeinem Bacardi-Zeug mitgebracht. Und damit war eigentlich schon relativ klar, welchen Charakter dieser Wettkampf auch in Zukunft haben wird. Das heißt also, es war eine mega große Surferparty. Es sind, obwohl kein Wind war, keiner aufs Wasser gekommen ist, sind alle dann nach dem Wochenende gut gelaunt nach Hause gefahren. Einen zweiten Lauf an der Ostsee hat es nie gegeben. Aber es gab dann, ich sag mal, im Folgejahr sozusagen, dann wieder eine Wiederholung dieses ganzen Wettkampfes. Ich habe damals witzigerweise beschlossen, immer weil ich am 16. September Geburtstag hatte und ich mir das Ding mit einer Geburtstagsparty mal sparen wollte, dass ich den hängt ihn höher dann immer tatsächlich auch immer so um den
14. September.
Genau, immer an den 14., 15., 16. September gelegt. Das hat bis ganz, ganz viele Jahre so super hingehauen, dass sogar mein 30. Geburtstag genau auf den hängt ihn höher gefallen ist. Das heißt, also ich musste zu Hause keine Mega-Sause starten, sondern konnte das Ganze dann alles am Strand machen. Aber tatsächlich, dieser Wettkampf hat einen ganz eigenen Charakter, einen ganz eigenen Charme. Ich glaube, dass der Hängt ihn höher Contest eine super Erfolgsstory ist, zu dem auch die professionellen Fahrer gerne kommen. Auch viele Vertreter der verschiedenen Marken kommen gerne, weil unser Wettkampf, glaube ich, das weiß jeder, nicht eben mit dem Messer zwischen den Zähnen ausgefahren wird, dass eigentlich primär im Mittelpunkt seit ganz vielen Jahren einfach die Party abends steht, wo sich eigentlich mittlerweile die gesamte deutsche Kitesurf-Szene trifft, ohne, wie gesagt, verbissen auf Fahrerergebnisse gucken zu müssen, sondern meistens geht es wirklich einfach nur um diese legendären Partys. Wir haben, wie gesagt, auch schon prominente Gastauftritte von
Ruben Lenden gehabt. Genau, wollte ich gerade sagen. Also genau. Die Party, die ist ja auch, ich sag mal, ich bin ja jetzt noch nicht so lange beim Kiten dabei, jetzt gerade mal 6 Jahre, all die Party war ja vorher schon den Leuten ein Begriff, gerade im Fort Kugelbake wurde ja sehr groß gefeiert, oder jetzt, wie du schon sagst, mit Ruben Lenden als DJ, der ja leider verletzt war, weil sein Quick Release zu früh ausgelöst hat, konnte man sich damals wahrscheinlich schlecht vorstellen,
genau, dass so
ein Release zu früh auslöst. War ja 2019, genau. Also die Party ist ja schon das A und O, das hängt ihn höher. Natürlich, ne, immer wieder geplagt, immer keinen Wind haben, aber trotzdem sind die Leute da, die Aussteller sind da, und ich weiß ja auch dieses Jahr, dass schon, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ja schon einige große Marken angefragt haben, wann denn unser Contest stattfindet. Ne?
Ja, also der hängt ihn höher, und das ist eben das Schöne. Ich bin heute ja nicht mehr im Organisationskomitee, aber es ist natürlich jedes Mal, wenn man dann abends auf der Party steht, immer eigentlich ein schönes Gefühl, dass es noch Leute gibt, die wissen, wie das Ganze entstanden ist, und dass man auch sieht, wie das Ganze gewachsen ist, dass dieses ganze Event in der Organisation halt in, ich sag mal, super gute Hände gegeben wurde, die sich nach wie vor bis heute super viel Mühe damit geben. Wie gesagt, das Event spricht halt für sich selbst. Und wenn ich mir einfach angucke, dass das Event eigentlich am Salenburger Strand zu Hause war, also richtig noch mit so einem Bayern-Festzelt mit Holzboden. Ne, das hat halt sehr viel Charme und Charakter. Und wie gesagt, auch, ich sag mal, die örtliche Bevölkerung und Leute aus Bremerhaven, Bremen und Hamburg kommen einfach nur zum Feiern hierher. Und ja, wie gesagt, bei den Herstellern, wie gesagt, ohne jetzt Namen zu nennen, auch namhafte Getränkehersteller, die, ich sag mal, in der Extrem- und Fun-Sport-Szene bekannt sind, auch die legen halt immer wieder Wert darauf, bei diesem Event halt dabei sein zu können. Und ich denke, ein besseres Lob kann es für den Verein und für die Organisatoren halt einfach nicht geben.
Du sagtest ja, du bist nicht mehr im Orga-Team, aber ich sag mal, das Orga-Team besteht ja noch zum Großteil aus den Freunden damals, mit denen du den Verein gegründet hast. Also wenn ich jetzt an Jens oder Olli zumindest denke, die stecken ja weit drin.
Ja, genau, die sind halt immer noch dabei. Das ist auch schön, dass die da ganz viel, ich sag mal, übers Jahr verteilt, sehr viel investieren, auch an freier, persönlicher, eigener Zeit. Natürlich sind auch Leute dabei, die damals noch nicht dabei waren, die vielleicht auch noch gar nicht so lange im Verein sind. Das ist aber alles gar nicht wichtig. Das Wichtige ist eben, dass die Leute, die mit dem Contest zu tun haben und mit der Organisation heute zu tun haben, eben sehr viel Herzblut da reinstecken. Und man muss auch eben sagen, dass der Umgang mit Behörden zwangsweise aber auch super kompetent geworden ist. Also es war ganz ehrlich so, als ich früher den ersten Contest geplant habe, bin ich halt eben ganz naseweiß bei dem Kurdirektor ins Büro gelaufen, habe gesagt, das und das habe ich vor, darf ich das? Und weil der sich da nichts drunter vorstellen konnte, hat der sich noch kurz mit dem technischen Leiter der Kurverwaltung abgesprochen und haben gesagt, ja, mach mal. Und dann habe ich halt improvisiert. Und wie gesagt, ja. Dieses zweite Event, also nach diesem ersten Besäufnis am Strand, ist dieses zweite Event dann halt wirklich professionell geworden. Das heißt also wirklich mit ausgewiesenen Parkzonen, mit Zeltplätzen, ein großes Bayern-Festzelt mit Holzboden, Kühlcontainer, mit einem Tower. Also beim zweiten Mal wurde es dann halt schon richtig gut. Ne? Später sind wir dann sogar tatsächlich mal mit dem ganzen Event ins Stadion am Meer gezogen. Da ist ja, wie gesagt, in Cuxhaven finden ja auch mal die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball und Beachhandball statt, wenn ich...
Da war auch hier auf jeden Fall mal eine EM, das weiß ich noch.
Und dort bin ich dann halt, oder sind wir dann mit dem Hängt ihn höher dann auch mal hingezogen, sind dann aber relativ bald, einfach aus logistischen Gründen, dann wieder nach Sahlenburg umgezogen, dort, wo das Event eigentlich herkam.
Ja.
Und dann hat es ja eine ganze Zeit lang dann noch im Vorkugel Barke stattgefunden. Da war ich dann aber erstmal eine Zeit lang nicht involviert und ich glaube, ich war bei dem Event aus irgendwelchen Gründen noch verhindert. Aber wie gesagt, ein ganz tolles Event und ja, den Zuhörern kann ich einfach nur empfehlen, hört euch einfach oder macht die Ohren ein bisschen auf und wenn ihr dann zum September hin jeweils immer seht, es ist gutes Wetter, dann ab und zu gibt es dann halt auch Radiodurchsagen, dass dieses Event wieder stattfindet, kommt gerne vorbei, guckt es euch an, die Leute sind alle super nett.
Genau, wir haben ja, oder es gibt ja auch für den Hängt ihn höher eine eigene Homepage, hängtinhoer.de und guckskaiters.de natürlich vom Verein. Ne? Und gerade bei dem Verein, also bei dem Hängt ihn höher, beim Contest, ist ja auch die Planung gar nicht so einfach. Du sagtest ja schon, 80% der Zeit kann man in Sahlenburg kiten, Südwest, Westwind. Ne? Deswegen sind ja auch die Oststädte in Deutschland meist nicht so schön, wo die Industrie ist. Genau. Aber ich sag mal, der andere Spot ist dann ja doch schon mal nicht ganz, aber schon knapp 10 Kilometer weiter weg. Ne?
Ja, es ist tatsächlich. Das Problem ist natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit. Okay, wir haben immer diverse Faktoren, die man bei der Planung von so einem Event einberechnen muss. Und zwar ist es ganz einfach so, dass man als erstes in den Titelkalender guckt, wird es an dem geplanten Wochenende denn überhaupt, ich sag mal, vernünftig Hochwasser geben, dass man die Contests, ich sag mal, so von morgens bis nachmittags durchfahren kann, damit man abends Zeit zum Feiern hat. Dann ist es natürlich so, wird es Wind geben? Wenn ja, wie viel und aus welcher Richtung? Und da kommen natürlich ganz viele unbekannte Faktoren zusammen, dass das immer ein kleines Glücksspiel ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja das Gute beim Hängt ihn höher, sagen die meisten, allein wenn die Party gut war, dann ist es ein gelungenes Event gewesen. Was du jetzt eben gerade gesagt hast, das ist richtig. Die letzten Male war das dann immer schon so, dass zwischen Austragungsort und der Ort des Feierns immer schon unglücklicherweise ein bisschen hin und her gefahren werden musste. Das ließ sich damals zu der Zeit auch nicht besser regeln, hat dem Event aber an sich auch nicht geschadet.
Ja, wenn wir nochmal kurz zurückkommen, du hattest ja gesagt, dass du auch selber dann irgendwann mal eine Kiteschule aufgemacht hast.
Premium-Kitesurfkurse. Ja, ich habe ja, wie gesagt, damals mit meinem Kumpel Ron oder ganz lange meinem besten Freund dann halt erst die eine Kitesurf-Schule betrieben. Die hat einen sehr guten Ruf, war sehr gut frequentiert. Aber es hat sich einfach damals dann so ergeben, dass, ich sag mal, ein anderer Hersteller an mich herangetreten ist und gefragt hat, ob ich nicht irgendwie im Rahmen eines Sponsorings vielleicht auch eine Kitesurf-Schule betreiben wollen würde. Das habe ich mir dann überlegt, das habe ich dann später auch gemacht. Und natürlich ist es so, dass ich durch die Jahre, die ich dann vorher mit der anderen Kitesurf-Schule verbracht habe, schon einiges an Erfahrung mitbringen konnte. Ja, und habe dann damals die Schule Premium Kitesurf-Kurse gegründet. Das war alles, um ehrlich zu sein, gar nicht so einfach, weil die Kitesurf-Schule, bei der ich ja vorher war, die war ja schon in Sahlenburg. Dann gab es dann ja die ehemalige Windsurf- und Kitesurf-Schule, die es dann auch noch gab. Und da war es eben ganz klar, dass zwei Kitesurf-Schulen an einem Spot schon mehr als genug sind. Also musste ich mir dann damals eben einfach überlegen, wo kann ich denn hingehen? Bin dann eben nach Otterndorf und nach Dorum ausgewichen. Das ging eine ganze Zeit ganz gut, war für mich aber natürlich mit extrem viel mehr Aufwand verbunden, als wenn ich jetzt als jemand, der in Sahlenburg wohnt, halt einfach nur diese 20 Meter zum Strand hätte fahren müssen. Aber so waren die Zeiten einfach damals. Ich habe zumindest, was meine Kitesurf-Schule anging, immer ein ganz gutes Feedback gekriegt.
Ja, interessant. Also du hast ja auch gesagt, dass du da schon mit den Marken so in Kontakt warst. Warst ja auch, ich glaube, bei einigen Marken Teamfahrer, die man, ich glaube, einige kennt man heute auch schon, auch wenn ich das so sagen darf. Der Keen war, glaube ich, eine, die du genannt hattest.
Ja, genau. Wir haben damals über die Cooks Kite-Geschichte, also die Kitesurf-Schule, bei der ich als erstes war, haben wir halt sehr stark eben Dakine promotet. Den meisten Zuhörern wird Dakine wahrscheinlich eben nur aus dem Bereich Rucksäcken bekannt sein. Ja. Tatsächlich ist Dakine im Wasser- und Surfsport eine bestimmte Größe. Und zwar ist es so, dass Dakine damals schon, ich sag mal, alle Artikel, die es so auf dem Markt für Surfen gab, das hat Dakine sich angeguckt und hat gesagt, das machen wir einfach besser. Dakine war halt immer ein Premium-Produkt. Und so haben wir dann damals mit der Kitesurf-Schule auch dafür gesorgt, als es mit dem Kitesurfen ein bisschen mehr wurde, dass halt so auch die ersten Trapeze fürs Kitesurfen überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Ne? Also wie gesagt, ein Dauerbrenner war damals das Dakine Fusion Sitztrapez, also das erste richtig brauchbare Kitesurf-Trapez, was eigentlich überhaupt da war. Und das wurde uns, wie gesagt, wie heiße Kartoffeln aus den Händen gerissen. Ne? Also wie gesagt, ich bin damals noch nicht mal wirklich aus meinem Auto ausgestiegen unten am Surferparkplatz. Da haben die mir hinten schon das Auto aufgerissen und die Sachen da rausgeholt. Also die gingen wirklich gut.
Weil vorher halt, wie gesagt, Windsurf-Trapeze oder irgendwelche Gürtel im Umlauf waren oder sonstiges. Genau. Ne?
Das Material ist halt eben einfach erst über die Jahre professioneller und besser geworden. Und mittlerweile weiß man halt eben auch, das wusste man damals noch nicht ganz so genau, was muss man eigentlich für einen Materialmix verwenden, damit das halt über Jahre hält, damit es wirklich eine gute Qualität ist. Also ich nehme gerne als Beispiel immer das Thema Leinen, Flugleinen, die man an so einem Kite hat, zwischen der Lenkstange und dem Drachen. Ich fahre ja nun seit regelmäßig 20 Jahren bin ich ja jetzt am Kitesurfen und regelmäßig meine ich eigentlich in der Regel im Schnitt fast jeden Tag, wenn Wind und Wasser ist. Und ich habe früher, ich sag mal in einer Surfsaison, also einen Surfsommer, bis zu 3 Leinensätze durchgefahren. Das war jetzt wirklich auch tatsächlich nicht so günstig. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass man heute zum Beispiel, wenn man mit seinen Leinen umgeht, also wirklich einen Leinensatz gute 1, 2, wenn nicht sogar 3 Jahre fahren kann, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie gut das Material geworden ist. Ne?
Genau, man muss sich ja mal vorstellen, also diese Kites sind ja wirklich bei Wind und Wetter draußen, Sand und Nässe und trotzdem halten die mehrere Jahre. Ne?
Genau.
Also es ist ja, da ist ja schon viel passiert in der Entwicklung und hatten ja auch schon über den Sicherheitsaspekt geredet, ne, mit diesem Auslösesystem oder ich glaube auch das Starten damals von den Kites war ja, ich glaube Hot Launch war da immer so ein Stichwort. Ne? Also Wind, am Fensterrand standen die Kites ja nicht so gut. Vielleicht kannst du dazu nochmal 1, 2 Worte sagen.
Ja, also wie gesagt, die Kites waren von der Aerodynamik damals eben einfach im Vergleich zu heute wirklich super schlecht. Das heißt also einmal, wenn die Kites, also dieser Relaunch, was für ein Kite immer wichtig war, wenn die ins Wasser fallen, weil man wollte ja damit halt eben auch in diesem Umfeld Spaß haben, dann war das immer Glückssache, ob man die dann auch aus dem Wasser wieder gestartet bekommen hat. Früher sind die auch gerne mal durchgekentert. Dann ist das auch das ganz normale Starten an Land war dann immer schon eine Sache, ob der nicht im Windfenster einfach, ich sag mal, umgekippt ist und direkt in die Powerzone gefallen ist. Oder du wirst das als Kitesurfer ja kennen, also eine dieser Ruhepositionen des Kites, also wenn man jetzt am Strand steht und schnackt und gerade nicht fährt, dann hat man den Kite ja in der Regel so, ich sag mal, direkt über sich stehen auf der 12-Uhr-Position, vielleicht 11 Uhr, vielleicht 1 Uhr. Dort stehen die Kites in der Regel der Anströmung halber relativ stabil. Früher war das tatsächlich einfach so, dass die Kites aus dem Nichts einfach entweder nach hinten oder nach vorne abkollabiert sind und runtergefallen sind. Und das ist natürlich eine Sache gewesen, wenn so ein 13 Quadratmeter Schirm direkt, ich sag mal, vor allem in die Powerzone gefallen ist und dann wieder, ich sag mal, Zug bekommen hat, dann kann das relativ schnell mal auch unangenehm werden. Oder ist es auch
besonders an Land, ne?
Also genau. Tatsächlich muss man sagen, dass eben, wenn es zu Unfällen im Kitesport kommt, dann finden die in der Regel meistens immer an Land statt, in Verbindung mit irgendwelchen Hindernissen. Also ganz oft ist es eben ganz einfach so, dass wenn es zu Verletzungen kommt im Kitesport, dann wie gesagt an Land und dann entweder gegen den Strandkorb gezogen, gegen den Zaunpfahl gezogen worden oder gegen irgendein Buhnenschilder, alles was ist. Und deshalb ist das mit einer der wichtigsten Punkte, die man auch in einer Kitesurf-Schulung lernt, dass man einfach sich erstmal an dem Gelände so ein bisschen orientiert, ne? Wo sind potenzielle Gefahrenquellen, und dass man eben so diese Faustformel kennenlernt, dass, wenn es machbar ist, zu allen Hindernissen doppelte Leinenlänge Abstand eben gehalten werden soll. Ja. Einfach um solche Unfälle zu verhindern.
Ist ja eine ganz interessante Regel. Also wenn ich mir jetzt den Spot angucke, wie er heute ist, ich denke mal, oder ich weiß nicht, hat er sich seitdem du oder seitdem der Verein besteht, hat der Spot sich groß verändert? Also von der Größe her?
Also sagen wir mal so, der Spot hat schon viele verschiedene Gesichter gehabt. Seit es den Kitesport gibt, hat der Spot sich nicht mehr so doll verändert. Wenn ich mir aber angucke, wie dieser Surfspot damals tatsächlich aussah, war er viel, viel größer. Man konnte damals mit den Autos noch direkt ans Wasser fahren. Ja. Und heute ist da ja, wie gesagt, sowas wie ein kleiner Deich dazwischen gezogen worden, einfach aus Küstenschutzgründen. Aber heute ist natürlich eben eins der Hauptthemen, mit denen sich auch unser Vorstand immer wieder beschäftigen muss, ist, dass wir aufgrund der wachsenden Zahl von Kitesurfern immer mehr Platz brauchen. Das heißt also, wir brauchen immer mehr Strandabstände dazu, einfach um eben auch die Sicherheit gewährleisten zu können. Ja, natürlich haben wir jetzt über die letzte, das vermutlich wird es dieses Jahr wieder so laufen, im letzten Corona-Jahr haben wir natürlich gemerkt, dass aufgrund der Reisebeschränkungen natürlich ganz viele Leute zu uns auch nach Sahlenburg gekommen sind, also hier in Cuxhaven, weil sie halt nicht ins Ausland fahren konnten. Und da haben wir zum Teil echt Zustände gehabt, dass wir bei uns in Sahlenburg mehr Schirme auf dem Wasser hatten als beim World Cup in St. Peter-Ording. Dass das natürlich kein dauerhaft haltbarer Zustand ist, allein aus sicherheitstechnischen Gründen, das ist klar. Da arbeitet unser Vereinsvorstand aber mit Nachdruck dran, und den Job machen die auch ganz gut.
Genau, finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt, weil du sagtest ja damals, der Kite-Verein ist so aus dieser Revierfrage entstanden oder dieser Frage nach dem Umgang mit Kitesurfern, als was klassifizieren wir die, und da war ja dann der Kitesport auch so ein bisschen in Gefahr, sage ich mal. Und jetzt kann ich ja mal kurz erläutern, also das Thema ist ja, dass sich die Befahrensverordnung, sage ich mal, die Zuständigkeit geändert hat. Na, jetzt ist zuständig das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, heißt das, glaube ich. Und genau, da geht es ja jetzt gerade in diese Verhandlung um, wie wird das Revier jetzt ausgestaltet. Und du hattest ja jetzt gerade gesagt, also eigentlich hat sich es in der Größe am Strand eher verkleinert durch die höhere Anzahl an Kitern, was natürlich auch sicherheitstechnische Probleme mit sich bringen, ne?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die damaligen Gründe, warum wir den Verein gegründet haben, zur Sicherung unseres Sports, heute aktueller denn je sind. Es ist ganz einfach so, dass wir irgendwann mal dass unser Sport irgendwann in den Konflikt mit dem Naturschutz geraten ist. Jetzt ist es natürlich so, das will ich jetzt mal ganz diplomatisch und vorsichtig sagen, aber dass die Kitesurfer damals, die dann vom Windsurfen kamen, das waren halt eben auch alles Natursportfreunde, die damals auch schon sehr sensitiv mit dem Thema Natur und Umwelt umgegangen sind. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Anzahl der Sportler natürlich steigt, dann muss man da natürlich ein viel größeres Augenmerk drauf richten, und das ist dann irgendwann mal irgendwelchen Naturschützern, im Grunde genommen waren es Ornithologen, auf die Füße gefallen, die dann diese These entwickelt haben, dass Kites wohl eine Scheuchwirkung auf Vögel haben könnten. Und damit ist der ganze Stein dann ins Rollen gekommen. Man hat dann gesagt, okay, man muss jetzt eben ganz klar bestimmte Zonen ausweisen, wo sich Kitesurfer in Zukunft auf dem Wasser noch bewegen dürfen, zum Schutze der Umwelt.
Und ich denke auch ein bisschen zum Schutze der Badegäste, ne? Dass man da vielleicht nicht mit dem Kitesurfboard rüberbrettert, ist auch verständlich.
Ja. Also genau, Kilian, da gebe ich dir recht. Aber ich denke, das ist ein Bereich, da sollte der gesunde Menschenverstand eh mitspielen, dass man weiß, dass man mit Windsurfbrettern und Kitesurfbrettern nicht zwischen die Badegäste durchhämmert. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Da appelliere ich auch einfach an das Gehirn, das jeder Surfer zwischen seinen Ohren tragen sollte, normalerweise. Es ist ja tatsächlich so, wenn wir da rausgehen, auch bei Sturm, dann setzen wir uns den Elementen aus. Wir müssen uns vorher genau überlegen, was wir machen, damit wir halt nicht in Seenot geraten, so wie wir das heute zum Beispiel direkt am Strand wieder hatten.
Genau.
Und darum denke ich ganz einfach, dass es, ich sag mal, ganz natürlich sein sollte, dass wir nicht mit Vollgas zwischen Badegästen durchfahren oder andere Leute gefährden. Ein viel größerer Streitpunkt, der vielleicht dann auch erstmal nicht so ganz transparent für den Sportler an sich war, ist mit welcher Begründung dann eben diese Kitesurfzonen aus Naturschutzgründen, ich sag mal, eingerichtet wurden. Und am Ende hat man da erstmal einen ganz guten Vergleich mit den Behörden treffen können. Und zwar, wie ich gerade gesagt habe, haben wir damals in Cuxhaven bis zu 4 Spots gehabt. Das heißt also, wir konnten in Salenburg, Dun und Döse und an der Kugel Barke surfen gehen. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, Salenburg und die Kugel Barke könnt ihr behalten, Dun und Döse fällt dafür weg.
Ja.
Das eben, ohne jetzt für den Hörer jetzt zu stark in die Thematik zu gehen, aber eben einfach, ich sag mal, aus Naturschutzgründen da die Umwelt ein bisschen zu entlasten. Und ja, aktuelle Diskussion ist ja so, dass, wie gesagt, durch das Oberverwaltungsgericht nun quasi diese Regelung erstmal aufgehoben wurde. Und dort natürlich jetzt seitens der Regionalpolitik ganz stark in Richtung Bundespolitik darauf gedrängt wird, dort doch erstmal eine Lösung zu finden. Und da muss ich sagen, dass auch im Interesse der Kitesurfer, das sollten wir ganz genau im Auge behalten, weil ich jetzt einfach erstmal für alle Kitesurfer spreche und sage, wir sind vernünftig genug, um keinen Blödsinn in Naturschutzgebieten zu machen. Allerdings muss ich ganz klar sagen, dass ich auch immer etwas Bedenken habe, dass diese vom Naturschutz angeführten Gründe auch sehr stark eben durch bestimmten Lobbyismus halt einfach auch beeinflusst werden.
Genau, man kann natürlich, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen dieser bekannte Whataboutism, ne? Also wenn ich mir jetzt die Verschlickung des Wattenmeeres angucke oder unser Spot Kugel Barke, der ja jetzt nicht mehr, aber der im Winter überwiegend Naturschutzgründen geschlossen wurde, der direkt neben der Elbe liegt, wo dann halt 400 Meter Riesen durchdonnern, ne, die nebenbei auch noch vertieft wird, stellt sich da für mich auch immer die Frage der Relation. Also wie will man das den Kitesurfern vermitteln? Ich meine, wir sind in der Regel sowieso nur, ich sage jetzt mal 5 bis 6 Stunden draußen, vor und nach Hochwasser jeweils 3 ist ja erlaubt. Buggyfahren ist mittlerweile ja auch verboten, war ja früher im Bad erlaubt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da man ja, oder was heißt herausgefunden hat, nochmal festgestellt hat, dass ja die Vögel, ich glaube, vorwiegend bei Bad essen, ne, dass man da dann einen Stopp vorgesetzt hat, ist ja auch verständlich. Aber wie gesagt, also du sagst es ja selber, da die Sicherheitsproblematik besteht weiterhin und schärft sich eigentlich nur zu. Und da sollte man natürlich abwägen, inwieweit jetzt die Naturschutzgründe überwiegen, dass, ich sag mal, die Leute den Sport sicher ausüben können.
Ne? Ja, also tatsächlich ist es ganz einfach so, dass ich halt schon, ich sag mal, im Rahmen meiner begrenzten Kenntnisse zu dem Thema einfach eben ganz subjektiv empfinde, dass das auch eben, wie gesagt, ein Thema ist, das sehr stark von bestimmten Lobbyisten vorangetrieben wird, weil jedes Mal, wenn ich über das Thema Lokalpolitik, Regionalpolitik und Thema Kitesurfen höre, dann fällt dann immer ein, ja, aber wir wollen das Kitesurfen an sich ja nicht verbieten. Das ist das, was man grundsätzlich immer so aus der Regionalpolitik hört. Und da schwingt aber immer dieses leichte Aber mit. Und vielleicht ist so, dass mir in diesem Diskurs so ein bisschen das Miteinander gefehlt hat, sondern dass dort dann sehr stark eben auf selbsternannte Experten oder selbsternannt vielleicht nicht, aber eben vielleicht auf der einen Seite mehr auf Experten gehört wird, ohne die andere Seite vielleicht so anzuhören. Und schlussendlich ist das Ganze dann ja auch gekippt worden, weil dann eben 2 Kitesurfer quasi von ihrem Recht der Klage Gebrauch gemacht haben. Und dort hat das Oberverwaltungsgericht dann eben einfach entschieden, dass das so nicht richtig ist, wie das Ganze jetzt gehandhabt
wird. Genau, dass quasi nicht der Nationalpark festlegt, wo gefahren wird, sondern das Bundesministerium. Ne?
Genau. Ne? Und wie gesagt, das Ganze soll ja jetzt wieder eine Runde weitergehen. Ich erwarte einfach, dass sich die verschiedenen Lobbys dort jetzt wieder neu taktisch in Stellung bringen und dass das Thema leider auch, ich sag mal, zu unserem Leidwesen noch lange nicht ausgestanden sein wird. Ne? Also wie gesagt, jetzt gibt es ja eben von Seiten der Naturschutzverbände eben ganz starke Appelle in Richtung Bundespolitik, das Ganze ja irgendwie zu regeln. Und ich hoffe einfach, dass die entsprechenden Stellen, die uns Wassersportler vertreten, dort nicht übergangen werden.
Das hoffe ich auch. Und genau, man kann ja auch schon sehen, also ich meine, die Verbotsschilder an der Kugelbake wurden ja schon mal entfernt, ne? Also dass man da jetzt im Winter überkalten kann, ich denke mal, das ist bestimmt noch nicht in trockenen Tüchern, aber für mich würde ich es dennoch wünschen, dass das so ein Mindestding ist und wie gesagt, größere Reviere müssen einfach sein und da funktioniert natürlich auch der Verein als eine Art Lobbyist, ne? Also für den Kitesport, für die ganzen Kitesportler hier in der Region. Ne?
Genau, und ich hoffe einfach eben auch, dass der Verein, wie gesagt, früher waren wir eine kleine Clique, wie gesagt, wie bei Gegen den Wind in St. Peter-Ording. Heute sind wir ein großer, wenn nicht sogar der größte Verein, die das Kitesurfen vertreten. Und ich hoffe eben einfach auch, dass wir als Verein, ich sag mal, als regulierendes Element genügend Einfluss eben auf die örtlichen Kitesurfer haben oder die Leute, die, ich sag mal, zum Kitesurfen zu uns nach Cuxhaven kommen, dass dort hier mit Verstand gekitet wird. Ich wäre tatsächlich, muss ich sagen, ich habe super tolle Erinnerungen, wenn ich in Dun oder Döse kiten gegangen bin. Ja. Ich wäre der allerletzte, der jetzt kein Verständnis dafür hätte, wenn jetzt jemand abends im Sonnenuntergang bei super Wetter seine Sachen packt und dort kiten geht. Hätte ich absolutes Verständnis für. Es ist natürlich so, dass bei allem, was wir in Zukunft machen, einfach unseren Kopf einschalten müssen und dann kein gesamter Kitesurf-Tourismus dann, ich sag mal, bestimmte Strandabschnitte hochfrequentiert, die besonders sensitiv sind. Ne? Also wie gesagt, ich hoffe einfach auch für Kitesurfer, die als Gäste zu uns kommen, dass man sich einfach daran hält, dass das, was die ehemals ausgewiesenen Naturschutzgebiete sind, jetzt auch nicht ohne Grund jetzt befährt, weil es jetzt dort aktuell keine Verbote gibt, sondern dass man sich einfach so ein bisschen, ich sag mal, die Gegebenheiten bei uns in Cuxhaven hält, so wie sie jetzt die letzten Jahre schon waren. Und wenn dann der eine oder andere mal in Dun oder Döse seinen Schirm auspackt, dann ist das so, dann sind wir wahrscheinlich auch die Letzten, die dafür kein Verständnis übrig haben. Aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt in nächster Zukunft, bis wir zu einem tragfähigen Konsens gekommen sind mit entsprechenden Stellen, dass alle dort ein bisschen kühlen Kopf bewahren und unseren Sport erstmal nicht in Gefahr bringen.
Genau, dass es einfach ein gutes Miteinander gibt, denke ich mal. Man muss genau. Ja dazu sagen, ich sag mal so ab 30 Knoten ist die Anzahl der Badegäste ja doch sehr überschaubar, ne? Gerade im Winter.
Ja, ich finde dieses Projekt mit dem Podcast halt ganz interessant. Ich freue mich so auf die Ausstrahlung dann, wenn ich so das erste Mal mich dann selber hören, reden kann oder hören kann in dem ganzen Kontext. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass du noch viele spannende Gesprächspartner im Rahmen deines Projekts in unserem Verein finden wirst. Da wird dir sicherlich noch die ein oder andere nette Geschichte, auch interessante Geschichte begegnen. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
Ja, gerne doch. Da kann ich vielleicht noch mal einen Schlusssatz von mir in letzter Sache in eigener Sache verkünden. Und zwar ist es natürlich jetzt die erste Folge des Podcastes. Also weder Zippe noch ich haben irgendwelche Erfahrungen damit. Also lasst uns gerne lasst mir Verbesserungsvorschläge zukommen, aber auch genauso wie Themenvorschläge oder Gästevorschläge. Wenn ihr Interesse habt und sagt, ey, ich habe da eine super wichtige Perspektive, meldet euch einfach über die Vereins-Homepage cuxkiters.de. Dort findet ihr auch ein Kontaktformular und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.